Radio SRF. Das ist «Digital», der Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen. Ich bin Luzi Müller und das sind die Themen dieser Ausgabe. Die Cablecom bringt eine neue TV-Plattform. Sie heisst Horizon. Fernsehen war auch eines der grossen Themen an der CES, an der Consumer Electronics Show, 2013 in Las Vegas. Ingress, das ist ein Spiel, das in der echten Welt, aber auch in der virtuellen, auf Android-Handys läuft. Far Cry, das ist auch ein Spiel, es sind aber eigentlich Albtraumferien auf der Insel. Dann jetzt die Woche Angriffe auf US-Banken gegeben im Internet und auch auf Switch in der Schweiz. Ein französischer Internetprovider, der hat diese Woche mit einem Werbeblocker für politischen Wirbel gesorgt. Und dann liefern wir euch noch etwas nach, was schlicht vergessen gegangen ist, nämlich der Rückblick aufs Gamejahr 2012. Besser gesagt, unsere fünf besten Game-Momente von diesem Jahr. Die Cablecom will zu neuen Horizonten aufbrechen. So der vielversprechende Name vom neuesten Projekt von ihnen, Horizon. Es gibt eine neue Set-Top-Box, die laut dem Cablecom-Chef Eric Tveter soll bahnbrechende Neuerungen bringen. Der Jürg Tschirn hat sich die Box für den Philipp Gerber auf SRF 3 genauer angeschaut.
Bahnbrechende Neuerungen, Jürg Tschirn von der SRF Digital Redaktion, das tönt ziemlich so nach Marketing-Spruch.
Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz unrecht. Also, das ist schon ziemlich viel Marketing. Sprach dahinter, was Horizon möglich macht, das kennt man von anderen Anbietern auch schon. Cablecom schließt da ändert ein bisschen zur Konkurrenz auf. Aber das muss man auch sagen, sie überholt die Konkurrenz so in ein paar Bereichen.
Mhm. Cablecom stellt die Horizon-Box ja erst heute Mittag offiziell vor. In Holland gibt es Horizon aber schon länger. Da lässt sich also bereits schon etwas darüber sagen, was die Plattform, die Box alles kann.
Ich denke, das können wir jetzt schon sagen. Das Angebot in der Schweiz wird dem in Holland stark ähneln. Das hat man mir auch bei der Cablecom so gesagt. Konkret sieht es so aus, dass die Box es möglich macht, dass man Sendungen nicht nur auf dem grossen Fernsehbildschirm schauen kann, sondern auch auf den kleinen Geräten wie einem Smartphone, einem Tablet oder auch auf dem Laptop. Die Inhalte werden von der Box wireless an die Geräte weitergegeben, also gestreamt. So, jetzt ist das. Ja. Das kennt man von der Konkurrenz ähnlich. Bei der Swisscom zum Beispiel ist das seit letztem Jahr möglich, dass man das Programm auch auf dem Smartphone schauen kann oder auf dem Tablet oder auf dem Laptop. Was bei der Cablecom, was bei Horizon noch dazukommt, das Ganze geht auch in die andere Richtung. Also, wenn man zum Beispiel selber einen Film hat gemacht und den auf dem Smartphone hat, dann kann man den auch auf dem Fernseher anzeigen, also auf dem grossen Bildschirm.
Also, das Programm gerade selber gestalten mit den Videos, die man von seinen Haustier gemacht hat, genau. Zum Beispiel. Was ist denn jetzt mit der Möglichkeit, Sendungen noch nachzuschauen, wo man im Fernsehen verpasst hat? Das hat im Cablecom-Angebot bis jetzt ja noch gefehlt, oder?
Und das ist jetzt dabei. Und interessant finde ich noch, wie das gemacht wird. Das passiert nämlich über einen Dritten, über Satu. Das ist der Schweizer Anbieter für Internet, TV, wo man ja aus dem Internet her kennt. Mhm. Satu sind als App auf dieser Horizon-Plattform, auf dieser Box drauf. Und die App, die kann man dann auch brauchen, um alle Sendungen anzuschauen, die man innerhalb der letzten 7 Tage verpasst hat.
Jetzt muss ich aber gerade schnell eine Zwischenfrage. Ja. App, also so wie man es jetzt vom Smartphone her kennt, oder wie?
Eigentlich das gleiche Prinzip, ja. So ein kleines Programm, das mhm. du auf dieser Box drauf hast, wo dir eben bestimmte Services, bestimmte Dienste möglich machen. Auf der Horizon-Box haben Dritte die Möglichkeit, ihre Apps zu platzieren und so eben ihre Dienste anzubieten. Satu ist ein Beispiel, das wir jetzt genannt haben. Es werden beim Start noch andere solche Apps dabei sein. Welche das sein, das hat Cablecom jetzt aber im Vorfeld noch nicht verraten.
Jürg Tschirn von der SRF Digital Redaktion. Das geht also schon in Richtung Smart TV. Die neuen Fernsehapparate haben ja auch schon so Apps, oder, wo man neben dem Fernsehen schauen kann nutzen.
Ja, aber es macht es eben fast niemand. Neueste Zahlen aus den USA zeigen, dass die Leute, die so ein Smart TV haben, wo eben Apps drauf sind, die beachten die kaum. Also als Beispiel die Facebook-App, sicher eine von den beliebteren, die wird so knapp mal von 5% von den Smart TV-Benutzern überhaupt angeschaut. Also es ist, kann man schon ein Fragezeichen hinten dran setzen, ob Apps auf dem TV überhaupt Sinn machen. Der Grund ist eigentlich klar, wieso es nicht so viel Sinn macht. Es ist viel zu umständlich zum Bedienen. Der Fernseher ist recht weit, also man kann gar nicht mehr richtig drauf lesen. All die Sachen, die man mit diesen TV-Apps machen kann, die macht man viel schneller und einfacher auf dem Smartphone, wo man beim Fernsehen ja sowieso neben sich hat. Mhm. Ein anderes Beispiel, und ich glaube, viele Leute wissen das auch gar nicht, bei der Swisscom TV-Box für das digitale Fernsehen, der gibt gibt es auch ein sogenanntes App-Center. Also da kann man zum Beispiel eine Facebook-App drauf tun, eine Flickr-App. Ich kenne allerdings niemanden, der das braucht.
Swisscom ist aber ein gutes Stichwort. Was ist so die Reaktion von den anderen Fernsehanbietern jetzt auf die Horizon-Plattform, auf die Horizon-Box von Cablecom? Weil, wenn die jetzt alle nachziehen, sind die unter Zugzwang oder wie sieht das aus?
Die geben sich allgemein wirklich sehr klasse. Ich habe bei der Sunrise nachgefragt und dort sehen wir das eigene Angebot. Das muss sich nicht hinter Horizon verstecken. Gerade was die einfache Bedienung angeht, also Bedienerfreundlichkeit von ihrer Plattform oder was das Angebot an den HD-Sender angeht, stehen wir bei Sunrise sehr gut an. Und auch bei Swisscom bricht da jetzt nicht Panik aus. Dort zeigt man viele Funktionen, die Horizon jetzt anbietet. Die dürfte Swisscom selber schon länger anbieten und werden sie jetzt aber auch kontinuierlich ausbauen.
Zum Schluss noch eine Frage, weil interessiert, die jetzt schon bei Cablecom sind, müssen die jetzt zwingend auf das neue Horizon-Angebot wechseln?
Nein, das ist einfach ein neues Angebot von der Cablecom, wo man, wenn man will, kann umsteigen. Wie viel das denn das dann wird kosten, wenn man eben das wählt, das ist noch nicht bekannt. Das weiss man erst heute Mittag, wo eben die Pressekonferenz ist, wo die Horizon-Plattform offiziell vorgestellt wird. Dann wird die auch Cablecom sagen, wenn, dass sie mit diesem Angebot genau wird starten. Bis jetzt hat es nur geheissen, in nächster Zeit sieht ihr das soweit.
Wo sonst hoch pokert wird, dort stehen für einmal elektronische Geräte im Mittelpunkt in Las Vegas, wo CES stattgefunden hat diese Woche. Die Consumer Electronics Show, die grösste Messe von Unterhaltungselektronik überhaupt. Und eins der grossen Themen neben dem Fernsehen, wie immer, sind an dieser Messe dieses Jahr Autos gewesen.
Jürg Tschirn von der SRF Digital Redaktion. Auto und Unterhaltungselektronik, wo ist dort die Schnittstelle?
Ja, wenn man jetzt nach Las Vegas schaut, hat man irgendwie das Gefühl, das ganze Auto ist schon langsam zur Schnittstelle geworden. Also nicht nur, nicht nur unter dem Motor, weil es da geht irgendwie den Motor zu steuern, sondern eigentlich fast alles, was das Autofahren angeht, ist eben mittlerweile durch elektronische Dienste unterstützt. Navigieren, Pannenhilfe, aber auch Musik im Auto. Das ist nicht nur mal der CES Las Vegas ein Thema. Ein Beispiel wäre auch Volvo in Schweden. Die arbeiten etwa zusammen mit Ericsson, dem Telekom-Anbieter, und bieten einen sogenannten Cloud-Service an für die ganze Volvo-Flotte.
Also Cloud, so wie die Datenwolke, wo man von unterwegs auf seine Daten kann zugreifen kann.
Wie du es etwa kennst vom Smartphone, wenn du unterwegs bist und irgendwo etwas, ein Dokument anschauen willst, das du im Ordner hast, in der Cloud gespeichert. Eben genau so ist das. Bei Volvo läuft das unter der Bezeichnung Connect Vehicle Cloud. Die allgemeine Bezeichnung ist, die man braucht für solche Autos, sind Connected Cars, also verbundene Autos, die die Möglichkeit haben, im Fahren mit dem Internet können zu kommunizieren, können Daten abzurufen. In vielen Fällen kommt dann noch das Smartphone vom Besitzer, vom Fahrer zum Einsatz. Das Auto greift auf das eigentlich zu wie ein Modem, um sich dann über die Luft mit dem Internet können zu verbinden.
Das klingt ja eigentlich alles interessant, aber irgendwie auch noch recht abstrakt. Was wird so konkret möglich sein?
Ja, es sind viele so komische Fachbegriffe jetzt gefallen, aber das konkret Mögliche, glaube ich, ist etwas, was wirklich auch einer KI leuchtet. Nehmen wir wieder zum Beispiel Volvo, die haben jetzt Spotify integriert, den Streaming-Service für Musik, wo man da unter Millionen von Stücken die Auswahl hat. Und die werden so eben durch die Cloud-Anbindung direkt auf das Autoradio übertragen. Andere Sachen, die möglich sind, sind Funktionen vom Auto können fernsteuern, zum Beispiel über eine Smartphone-App, die du dann eben hast und so auf dein Auto kannst zugreifen. Nehmen wir an, du liegst in der Nacht im Bett und hast plötzlich riesige Angst, du hast das Fenster nicht aufgekurbelt oder die Türen nicht abgeschlossen. Dann kannst du das einfach mit einem Klick in dieser App machen und dein Auto ist sicher verriegelt. Wir haben jetzt nur von Volvo geredet, das sind aber lange nicht die Einzigen, die so etwas am Arbeiten. BMW zum Beispiel, die haben ohne ein richtiges Kommunikationssystem ins Auto eingebaut. Der kannst du zum Beispiel über Spracherkennung, wie du so kennst vom Smartphone wieder, kannst du über die Spracherkennung ein SMS schreiben oder eine E-Mail verfassen und direkt aus dem Auto raus abschicken. Alles eben, weil es ein Connected Car ist, das mit dem Netzwerk verbunden ist und so mit der Umwelt kann kommunizieren. Und so wird eigentlich mittlerweile im Auto weiter Sachen möglich, die man vom Wohnzimmer oder vom Arbeitsplatz her schon kennt.
CES, die Consumer Electronics Show, ist also irgendwie auch ein bisschen Autosalon.
In diesem Jahr ist das aber nicht ganz falsch, wenn man so sagt. Ja, es hat so viele Autoproduzenten wie noch nie an dieser Messe. Also Audi, Chrysler, Ford von den grossen Namen sind 7 von den 10 führenden Herstellern in Las Vegas und stellen dort eben ihre Connected Cars vor.
Also Autos, die mit dem Internet verbunden sind, das haben wir gerade vorher schon gehört. Was ist mit Google? Von denen gibt es ja ein Projekt von einem Auto, das sich selber steuern soll.
Google ist nicht dabei an dieser CES, aber es scheint, dass das Auto, das sich eben selber steuern kann, bei den anderen grossen Namen im Autogeschäft für ziemlich Aufregung gesorgt hat. Toyota und Audi jedenfalls, die sind in Las Vegas an der CES und zeigen dort eben eigene Modelle, die selber könnten fahren. Bei Toyota ist das der Prototyp von einem Lexus, also so einer Luxuslimousine, wo sie mit Sensoren, Radar, Kamera haben ausgestattet und das soll eben helfen, sicherer können zu fahren mit dem Auto. Toyota sagt, der Lexus können von alleine andere Autos erkennen, nicht nur das, auch Strassenmarkierungen oder Verkehrsschilder. Es ist also ein Auto, das nicht mehr in dem Sinn eine Fahrer braucht, wo der Computer das Ganze erledigt. Und das Auto, das Audi zeigt zum Beispiel, geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Dort hat es Funktionen, wie dass es einem beim Einparken nicht nur hilft mit so einem Beep, 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 dass du zeigst, dass ein anderes Auto ist nahe. Nein, dort kannst du eigentlich den Fahrer aussteigen, bevor es überhaupt parkiert. Das Auto erledigt alles selber, misst es aus und tut näher für dich das mühsame Parallelpark übernehmen.
Dabei ist das ja eigentlich das Lustige am Autofahren. Also finde ich.
Ich glaube, relativ leicht.
Aber könnten jetzt so Sensoren und Kameras, die eben helfen, zum Beispiel beim Einparken, auch sonst im Autoverkehr die Sicherheit verbessern?
Ja, also gerade der Radar, den ich angesprochen habe, der kann zum Beispiel erkennen, ob es einen Fußgänger hat auf der Straße. Also das Auto sieht das, jemand läuft vor mir und das bremst dann auch automatisch ab und der Fahrer kann nicht mehr Gas geben, solange der Weg nicht frei ist. Also das ist sicher etwas, das zu mehr Sicherheit kann beitragen. So Connected Cars, also Autos, die Daten aus dem Internet können abrufen oder selber Daten aufschicken oder sich sogar mit anderen solchen Autos austauschen. So Connected Cars sind aber auch sonst eigentlich eine Lösung für Verkehrsprobleme. Zum Beispiel eben, wenn sie Verkehrsinformationen abrufen aus dem Internet, dann können sie den Fahrer automatisch umleiten, wenn es einen Stau gibt und so dazu beitragen, dass der Stau eben nicht noch grösser wird. Also es sieht ein bisschen so aus, wenn man jetzt an die CES schaut, als ob wir uns in Zukunft beim Autofahren immer mehr zurücklehnen können, ein bisschen Musik hören. Das Auto hat so eine Art Wohnzimmer für unterwegs.
CES ist ja nicht nur ein Autosalon, da geht es vor allem um Unterhaltungselektronik. Zum Beispiel, ich habe schon angetönt, um Fernsehen. Neue Fernsehen, voll HD und 3D. Jürg Tschirren von der SRF Digitalredaktion. Was ist der Unterschied zu dem Modell vom letzten Jahr? Hat es grosse technische Fortschritte gegeben?
Also gross ist da sicher das Stichwort. Ich glaube, die Hersteller denken, so ein bisschen Devise ist, je grösser, je besser. Sony und Samsung, die haben ja der CES in diesem Jahr oder werden in diesem Jahr Geräte zeigen, die eine Bildschirmdiagonale von mehr als 2 Meter haben, also wirklich Monster. Ist aber auch nötig, weil es hat einen gewissen technischen Fortschritt gegeben in der Auflösung. Die ist jetzt 4-mal besser, als man es von High Definition gewonnen ist. Ultra HD heisst der neue Standard. Wenn man sieht, es sieht wirklich beeindruckend aus. Hat aber auch seinen Preis. Die Geräte, die jetzt da gezeigt werden, die kosten so um die $20,000. Also allein schon vom Preis her kommt das nur für eine eingeschränkte Käuferschicht die Frage. Ölscheichs, stellen wir jetzt mal vor, vielleicht Lotto-Millionäre. Das ist aber nicht das einzige Problem, das die Fans jetzt haben. Es gibt nämlich noch kaum Inhalte, die mit dieser Hoch- oder mit dieser Ultra-Auflösung überhaupt umgehen können. Die Fernsehsender, die haben ja erst umgestellt auf High Definition, auf HD. Der zum Beispiel wird in nächster Zeit nichts Neues kommen und auch was DVDs oder Blu-rays etc. anbelangt, gibt es eigentlich noch nichts, was die Fernseher wirklich zeigen können.
Gut, und auch 2 Meter Durchmesser stelle ich mir noch schwierig vor einer Wand. Aber außer immer grösser und schärfer ist den Fernsehproduzenten nichts Neues in den Sinn gekommen.
Es ist neben einem Trend auf, der letztes Jahr schon angefangen hat. Smart TVs, die sind immer noch ein grosses Thema. Also die Fernseher, die du ans Internet anschliessen kannst. Und dann kannst du darauf Apps brauchen, eigentlich, wie du es vom Smartphone her kennst. Im letzten Jahr sind die vor allem bei den teuren Modellen vorgestellt worden. Jetzt sieht man an der CES so eine Verbindung ins Internet. Das gehört eigentlich sogar schon bei den billigeren Modellen mittlerweile zum Standard. Die Frage ist, ob so etwas bei den Kunden wirklich ein Bedürfnis ist. Neueste Zahlen aus den USA, die zeigen das Gegenteil. Fast die Hälfte der Smart-TV-Besitzer, also Leute, die schon einen gekauft haben, die brauchen das gerade gar nicht, um dann Videos über das Internet zu brauchen. Die schliessen dann zum Teil auch gar nicht erst ans Internet an, sondern brauchen einfach wie einen ganz gewöhnlichen Fernseher.
Okay, aber warum setzt denn die Industrie trotzdem mit aller Kraft auf diese Modelle?
Ich glaube, es ist eine gewisse Ratlosigkeit, die man da auch sieht bei den Herstellern. Die haben mit der Einführung der HD-Fernseher viel Umsatz können machen. Also viele Leute haben dann umgerüstet. Das möchten sie jetzt gerne wiederholen, aber Konsumenten sind eigentlich zufrieden mit ihren HD-Fernsehen, die sie jetzt daheim haben. Also ich persönlich kenne niemanden, der jetzt unbedingt so eine Ultra-HD bräuchte, um glücklich zu sein. ist ein bisschen fies, weil die Fernsehhersteller stehen natürlich auch von einem Grundproblem, das andere Branchen haben an der CES. Die Hardware und die Geräte selber, die sind eigentlich immer wie unwichtiger geworden in letzter Zeit. Man kennt es vielleicht selber, wenn man das Smartphone schaut, das Wichtige dort drauf, das sind eigentlich die Apps, das ist die Software, die drauf läuft, das ist fast wichtiger geworden mittlerweile als das Gerät selber. Und es ist eben auch bezeichnend, also von den grossen Namen, die in Sachen Software oder Internetdienste aktiv sind, sei es Google, Apple, Facebook oder Amazon, da ist niemand an dieser CES, das erste Mal in diesem Jahr, auch Microsoft nicht. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Zeichen, dass zusammen mit dem Bedeutungsverlust, den die Hardware ein bisschen hat, auch die Hardware-Messe wie die CES eben die grösste ist, so ein bisschen an Bedeutung haben verloren.
Es gibt eine Welt, von der haben wir bis jetzt nichts gewusst, bis heute. Jetzt aber haben wir gemerkt, dass es sie doch gibt. Es ist eine geheimnisvolle, verschwörerische Welt, die sich ausbreitet, eine Bedrohung, eventuell, man weiß es nicht so genau. Alles ist offen bei Ingress. Ingress ist ein Mixed-Reality-Spiel. Das ist ein Spiel, das reale Umgebung mischt mit fiktiven Elementen auf dem Bildschirm vom Handy. Der Reto Wittmer hat probiert, ein bisschen mehr von diesem Geheimnis um die neue Welt zu lüften.
Zum Ingress zu spielen, müssen wir rausgehen.
Acquiring position. Downloading latest Intel package. Welcome back.
Jetzt kommt auf dem Smartphone eine Karte. Eine grüne Karte. Sie leuchtet. Ich sehe, wo ich bin und ich sehe, wo das nächste Portal ist. Es ist ganz nah beim Zürcher Buchegplatz. Ich wähle es aus als Ziel.
Target acquired 340 meters southwest.
Jetzt laufe ich los. Das Handy navigiert mich zum Portal.
Target 175 meters southwest.
Bei einem Portal hat es Exotic Matter, XM. Das ist so eine Art Energie. Die Erleuchteten wollen die geheimnisvolle Energie brauchen und erforschen. Die anderen, die vom Widerstand, wollen da verhindern. Es ist ein epischer Kampf, gut gegen böse. Wobei es ist nicht so ganz klar, wer gut ist und wer böse ist.
Target 70 meters west.
Klar ist, in der Region Zürich hat es momentan mehr Erleuchtete. In der Region Genf hat es vor allem Widerständler.
Target 40 meters west.
Der Ingress Röstigraben. Es spielen halt noch nicht so viele Leute mit. Man braucht momentan auch noch eine Einladung, einen Aktivierungscode zum Mitmachen. Es gibt eine Wartefrist.
Target in range.
Ich habe das Ziel erreicht, ein Portal am Buchegplatz. Es ist der Brunnen, gerade neben der 15er Tramhaltestelle. In der richtigen Welt. Im Ingress ist es ein grosser, hellgrüner Punkt, wo auf alle Seiten also Energieströme rausfliessen. Wenn ich mit dem Finger drauf gehe, kann ich jetzt das Portal hacken.
Hacking.
Mit einem Hack komme ich Gegenstände über, die ich brauchen kann für die eigene Verteidigung. Resonators heissen die. Und damit ich die einsetzen kann, muss ich es mit Energie aufladen.
Resonator recharged.
Jetzt nimmt aber auch immer mehr meine eigene Energie ab und um die wieder nachzuladen, muss ich mich einfach weiter bewegen im Spiel. Es hat dann überall so blaue Pünktchen, wo meine Energie wieder aufladen, wenn ich daran vorbeilaufe. Von dem her, wer jetzt findet, hä, das Spiel, was bringt das? Eins sicher, mehr Bewegung.
Es ist eigentlich eine gute Nachricht für alle Eltern von gamenden Kids. Die hören nicht auf gamen, aber sie bewegen sich beim Gamen je länger, je mehr an der frischen Luft. Wir haben es gerade von Ingress hier auf SRF 3, dem Game von Google fürs Handy. Man kann es nur draussen spielen und man muss dabei rumlaufen. Es ist ein Mixed-Reality-Spiel, ein Spiel, das Realität und Geschichte, Fiktion vermischt. Auf srf3.ch findet ihr ein Filmchen, das zeigt, wie es funktioniert, wie man mit dem Smartphone in der Hand durch die Stadt sich führen lässt. Es ist ziemlich verwirrend, man kommt auch nicht wirklich draus. Wir haben darum noch mit einem Spezialist geredet für diese Art von Spiel, dem Zürcher Spieleentwickler Matthias Sala, der vor gut 3 Jahren das Spiel Gebanga herausgebracht hat. Ein Spiel, das von der Grundidee ganz ähnlich ist wie Ingress.
Ingress von Google baut darauf auf, dass es so verschwörungstheoretisch ist, dass es eine Welt gibt, die wir noch nicht gewusst haben davon. Und jetzt, weil es das Spiel gibt, finden wir es heraus, dass es diese Welt gibt. Das Ganze ist in diesem verschwörerischen Kontext halt angesiedelt. Und das finden einzelne Leute toll und andere halt nicht, sehr polarisierend.
Google Ingress treibt ziemlich weit mit dieser Verschwörungstheorie. Der SRF-Digitalredakteur, der Reto Wittmer, der es spieltestet hat, findet es sogar ein bisschen esoterisch angehaucht. Der Matthias Sala sagt, diese Art die sei typisch für
das
Genre.
Das Alternate Reality Gaming, das es schon seit 10, 15 Jahren gibt, so, oder auch der Film The Game mit Michael Douglas in den 90er Jahren, die sind alle so Thrillers und so Verschwörung und so dunkel und man kommt nicht richtig draus. Und irgendwie scheint das wie so naheliegend zu sein, wenn man so ein Konzept aufschreibt, oder? Und ich finde das jetzt noch cool, aber es ist eigentlich nicht etwas Neues. Es ist nicht eine super überraschende Art von Story.
Überrascht hat Matthias Sala nur, dass ausgerechnet Google jetzt erstens überhaupt ein eigenes Spiel bringt und zweitens ein Spiel aus dieser Kategorie von den Mixed Reality Games oder eben Augmented Reality, wie man auch sagt.
Ich habe das Gefühl, es ist wie ein Showcase, für das ihre Technologie, dass Android toll ist, oder? Dass man Maps kann brauchen, dass man GPS kann brauchen, dass man mit Freunden kommunizieren kann, dass es ein bisschen sozial ist, oder wie Google Plus. Und dass man auch Sachen kann über das Internet machen mit dem Gerät. Also es braucht eigentlich alle Sachen, die Android kann.
Ingress ist also für die, die von euch, die ein Android-Handy haben und für die, die gerne sammeln. Ingress ist ein bisschen wie Geocaching, das Suchen und Finden von realen Büchsen im Freien, oder wie eine Schnitzeljagd oder wie Fußballbildchen sammeln.
Das sind so die Triebe, die man hat, oder? Man will Sachen vervollständigen, so Sets oder Sachen entdecken. Das ist schon etwas vom wichtig, oder? Man probiert ja dann wie im Realen etwas finden, wo die anderen alle nicht sehen, oder?
Auf srf.ch unter digital findet ihr alle Links, Screenshots und unser Video zu Ingress. Und ganz am Schluss vom Podcast gibt es dann noch das ganze Interview mit dem Matthias Sala von Gbanga. Also der Peter Reber, der hat es ja immer schon gewusst.
Jeder braucht sie Insel, jeder sein Palmenstrand.
Und auf genau so einer Insel mit Palmenstrand geht es einem Game-Tipp mit dem Guido Berger beim Peter Wald auf SRF 3.
Der SRF 3 Game-Tipp.
Far Cry 3 heisst der Game-Tipp. Guido Berger aus der SRF Digital-Redaktion. Du bist auf diese Insel Ferien machen.
Das wäre die Idee gewesen, ja, dass man dort eine Ferien macht. Unsere Spielfigur heisst Jason Brody und der hat eben genau das machen mit seinen Freunden, so einer kleinen Gruppe von Touristen, die Energy Drinks gerne haben und Partys und Extremsport. So ein bisschen Schnösel, ein bisschen eklige Typen, ehrlich gesagt. Aber die kommen dann auf dieser Insel an und dann kommt alles anders. Dann wird es gerade sofort von modernen Piraten entführt, die Lösegeld erpressen mit dem Gruppli. Und dann ist natürlich alles andere als idyllisch. Also Far Cry 3 ist ein Schiessspiel,
also nicht mit Sünneln auf dem Palmenstrand. Man muss gegen Piraten kämpfen, um das geht es also in
dem
Spiel.
Genau, also dem Jason, dem gelingt dann gerade die Flucht am Anfang und dann versucht er, seine Freunde zu befreien. Und eben, der Jason ist ein Zivilist, der hat noch nie vorher eine Waffe in der Hand gehabt und jetzt ist es so ein Notfall, wo er um sein Überleben kämpft und um das von seinen Freunden. Und das ist eigentlich so das Hauptthema von der Geschichte des Spiels, also die Transformation von dem Jason, dass er vom Tourismus ist, zu einem Monster wird, muss man eigentlich sagen, weil er tötet Tiere und Menschen immer mehr, es wird immer blutrünstiger. Das macht er am Anfang noch so ein bisschen widerwillig, aber mit der Zeit findet er wirklich auch Gefallen an dem, also an dem Adrenalin, an der Macht über Leben und Tod. Und das ist natürlich immer eine spannende Ausgangslage für eine Geschichte, weil es so ein gebrochener Held ist eigentlich.
Mhm. Du bist einer, der sonst noch gerne so ein bisschen über Geschichten in Actionspielen herzieht. Das Mal hat sie dir aber besonders gut gefallen, glaube ich.
Ja, wirklich. Und zwar sogar, obwohl eigentlich häufig ist sie ganz plump und grobschlächtig geschrieben. Also es hat, die Grundidee finde ich sehr gut, aber so die einzelnen Dialoge und auch die Stimmen sind zum Teil wirklich übel, voll mit Klischees. Und trotzdem habe ich es insgesamt eine sehr gute Geschichte gefunden. Das hat mich selber eigentlich auch überrascht.
Warum denn das?
Das hat eigentlich mit der Spielmechanik zu tun, die bei Far Cry 3 eben ziemlich speziell ist. Es ist eigentlich wirklich eine Ausnahme unter diesen Schiessspielen. Weil normalerweise ist das eigentlich bei fast allen denen so, dass man sich immer in so einem unsichtbaren Korridor bewegt, wo man eigentlich nur in eine Richtung kann, nach vorne, dort, wo die Gegner herkommen. Und, das ist, und auch fast immer ist es so, dass einem das Spiel immer dann so als nächstes sagt, was man so als nächstes machen soll. Und man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man ein Soldat wäre, wenn man die Art von Spiel spielt.
Mhm. Und Far Cry 3 macht das anders?
Genau, das ist wirklich ganz ein anderes Grundgefühl. So, weil dort ist es eigentlich so, dass es einem schon ganz früh, nach so ein paar kurzen Einführungen am Anfang, speuzt es einem auf die Inseln raus und ab dann kann man sie eigentlich völlig frei erkunden. Man kann dort überall rumspazieren, im Dschungel rumschleichen, mit so Delta-Segler über die Inseln fliegen, wenn man einen findet. Und eigentlich wirklich selber entscheiden, was man als nächstes möchte machen. Also ob man die Geschichte möchte weitertreiben, um da seine Freunde zu befreien, oder ob man einfach sonst irgendwie möchte rumstrielen auf dieser Insel. Zum Beispiel hat es auch so Aussenposten von diesen Piraten und dann kann man die so versuchen, erobern zu gehen, um so ein bisschen Gebiet anfangen zu sichern.
Also ich würde jetzt auf die Insel noch gehen, um so ein bisschen rumzulegern oder eben so einen Delta-Segler würde mich auch noch sehr reizen, aber man schiesst dann doch einfach auf die Gegner. Was ist denn da daran jetzt anders?
Anders ist eben die Art und Weise, wie man das dann macht. Also man schleicht dann eben zum Beispiel, um so einen Aussenposten zu befreien, schleicht man so im Unterholz um den Posten herum, ganz vorsichtig, erkunden zuerst, wie viele Gegner hat es dort drin, wie sind die bewaffnet, wie ist es so das Gelände, oder? Weil von oben kommen ist immer besser als von unten kommen. Und dann entscheidet man eigentlich selber, wie man dann angreift, von welcher Seite dass man kommt, ob man eher so ein bisschen schleicht oder in den Nahkampf geht. Und es ist nicht das Spiel, das einem das vorgibt. Und diese Freiheit, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr selten in unser Spiel. Und das ist da eben genau das Gute, weil mit dem verbringt man eigentlich auch die meiste Zeit. Also das heisst, das macht dann eben auch viel mehr fürs Spielgefühl aus, wo auch so zurückbleibt, als die Geschichte, die einem eigentlich erzählt wird, weil sich eben viele so kleine Geschichten ergeben, wenn man da am Erkunden ist auf dieser Insel. Und darum finde ich wirklich, dass die Geschichte insgesamt eben sehr, sehr gelungen ist, obwohl sie dann im engeren Sinn manchmal sehr, sehr plump daherkommt.
Die 20 grössten US-Banken sind diese Woche das Ziel von Hackern im Internet. Laut der amerikanischen Regierung soll der Iran dahinter gesteckt haben. Die Angriffe haben offenbar eine neue Dimension erreicht. Die Hacker sollen komplette Computernetze, zum Beispiel von Unternehmen, missbraucht haben für ihre Angriffe. Der Jörg Tschirin auf SRF 4 News.
Wie muss man sich die neuesten Attacken denn genau vorstellen?
Ja, das sind auch wieder sogenannte Denial-of-Service-Attacken. Also da wird der Server einer angegriffenen Bank mit so vielen Anfragen quasi überrannt, dass er unter der Last zusammenbricht und dann nicht mehr antworten kann. Normalerweise geschieht das eben, indem ein Virus in einen schlecht geschützten Privat-PC eingeführt wird, der sich dann von außen steuern lässt. Und auf diese Art infizierte Computer werden in einen Verbund zusammengeschlossen. Das ist ein sogenanntes Botnetz, ein Netz von Computern, das dann eben von den Hackern, die den Virus eingeschleust hat, ferngesteuert werden können. Das ist die normale Art, wie das geschieht. Hier kam etwas Neues dazu. Diesmal wurden die Attacken nicht von infizierten Privatcomputern ausgefahren, sondern über Webseiten, die allerdings auch wieder infiziert wurden. Das Prinzip ist eigentlich dasselbe. Eine ganz normale Webseite wurde gehackt. Also zum Beispiel eine kleine Webseite in England und zwar so eingerichtet, dass die Angreifer dann den Befehl geben konnten, dass von dieser Webseite aus eben Anfragen an den Bankserver generiert wurden und den mit Anfragen dann eben überlastet haben.
Wie gefährlich ist das für die Bank?
Gefährlich würde ich nicht sagen, es ist eher lästig für die Bank. Also es ist unangenehm, weil sie natürlich per Internet von außen nicht mehr erreichbar ist. Also zum Beispiel die Kundenwebseite, da bleibt der Bildschirm dann weiß, weil die nicht mehr funktioniert. Aber gerade für das Geschäft international aufgestellte Konzerne und die 20 größten US-Banken sind das natürlich, ist so etwas nicht gefährlich, wenn die Webseite für kurze Zeit nicht erreichbar bleibt. Solche Attacken sind oft zeitlich relativ kurz begrenzt. Man kann es vergleichen mit einem überlasteten Telefonzentrale zum Beispiel, ist man zwar nicht mehr erreichbar, aber kaputt gemacht wird so nichts. Die Angreifer haben bei den Banken, das muss man sagen, kein Virus eingeschleust, der irgendetwas hätte beschädigen können, so wie es zum Beispiel der Stuxnet-Virus gemacht hat, der das iranische Atomprogramm zurückgeworfen hat.
Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt für betroffene Unternehmen, sich gegen solche Attacken zu schützen?
Man kann Anfragen an den Server, die den Server überlasten und von bestimmten Adressen aus in sehr kurze Zeit kommen, man kann diese Anfragen sperren lassen. Das kann auch automatisch geschehen, wenn das System eben merkt, dass immer von der gleichen Adresse aus in sehr kurzer Zeit sehr viele Anfragen kommen. Dann wird quasi eine automatische Blockierliste erstellt, damit das System nicht von diesen Anfragen überlastet wird. Das funktioniert natürlich besser, wenn der Angriff von einem relativ überschaubaren Netz von Computern aus geschieht. Also wenn es nicht zu viele Adressen sind, die da auf einmal auf das Computersystem der Bank oder eines anderen Unternehmens einstürzen, hundertprozentig sicher ist dieser Schutz sowieso nie. Was man auch machen kann von Seiten der Angegriffenen, ist versuchen, das eigene Servernetzwerk auszubauen, dass das gerade bei Überlastung seine Last eben besser verteilen kann und damit nicht zusammenbricht. Allerdings, das sind relativ teure Maßnahmen, die sind dann auch nur für so Spitzenzeiten von Anfragen wirklich sinnvoll. Und wie man sieht, jetzt auch wieder bei den 20 größten US-Banken scheint es nichts genutzt zu haben. Also eine hundertprozentige Sicherheit wird es wahrscheinlich nicht geben.
Schon im letzten Herbst waren amerikanische Banken Ziel von Cyberattacken. Auch damals vermutete die US-Regierung, der Iran stecke dahinter. Wie glaubhaft ist das?
Das Besondere an einer solchen Denial-of-Service-Attacke ist eben, dass man nicht sagen kann, woher sie kommt. Der Angriff, der geschieht ja über infizierte Drittcomputer oder in diesem Fall infizierte Drittwebseiten, wo man nicht weiß, wer die Hintermänner, wer die Hacker sind, die diese Computer oder Webseiten kontrollieren. Es ist deshalb schwer zu sagen, was die US-Regierung noch weiß oder ob ihre Anschuldigungen taktischer Natur sind. Vor allem auch der Iran hat im Gegenzug ja schon öfters die USA beschuldigt, einen sogenannten Cyberwar zu führen. Was man sagen kam, um diese Attacken, wie sie jetzt geschehen sind, auszuführen, braucht es nicht unbedingt einen großen Staatsapparat. Das hätte auch von einer kleinen Hackergruppe aus passieren können.
Die Woche hat es auch Angriffe auf Schweizer Server gegeben. Ob es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen gibt, ist nicht klar. Auf jeden Fall sind die Schweizer Server dabei missbräuchlich als Sprungbretter verwendet worden, sagt Roland Eugster von Switch, einem Non-Profit-Unternehmen, das in der Schweiz die Internetadresse vergibt.
Wir selber sind nicht Ziel des Angriffs, sondern wir werden nur dazu missbraucht, um dem Opfer unnötig viele Antworten zu schicken, um ihn in die Knie zu zwingen.
Und in dem Fall sind eben die Opfer die Internetseiten der amerikanischen Grossbanken.
Das wissen wir nicht genau, wer das Opfer konkret ist. Es sieht nicht aus, als ob es Banken wären. Es ist auf jeden Fall bekannt, dass vor allem eine Adresse besonders stark darunter gelitten hat. Aber insgesamt sind verschiedene betroffen davon, von diesem Angriff.
Missbraucht werden Server, auf denen Internetseiten mit der Endung .ch gespeichert sind, also Schweizer Websites eigentlich. Waren diese Seiten selber auch von den Angriffen betroffen?
Nein, einzelne Websites sind nicht betroffen. Es ist so, dass das Internet in der Schweiz zu jedem Zeitpunkt völlig stabil weitergelaufen ist. Wenn etwas passieren könnte, dann müssten sämtliche Nameserver außer Betrieb gesetzt werden, und das ist zwar nicht völlig unmöglich, aber mit den heutigen Sicherheitsvorkehrungen praktisch auszuschließen.
Und trotzdem stellt sich ja die Frage, weshalb ausgerechnet Schweizer Server für diese Angriffe verwendet werden und nicht Server in Ländern mit weniger hohen Sicherheitsstandards.
Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, und es gibt schon eine Vermutung, die wir haben. Allerdings ist das eben nur eine Vermutung. Die ist so, dass wir derzeit in einer Übergangsphase drin sind und Sicherheitsschlüssel austauschen. Diese Schlüssel brauchen wir, um einem Internetbenutzer garantieren zu können, der eine kritische Webseite aufrufen will, wie eben zum Beispiel E-Banking, dass er auch weiß, dass er die richtige Webseite sieht. Und diese Schlüssel werden regelmäßig ausgetauscht aus Sicherheitsgründen. Und in Fachkreisen ist es bekannt, wann solche Austauschaktionen stattfinden. Und bei uns läuft derzeit eine solche. Und während dieser Zeit schicken wir sowohl die alten als auch die neuen Schlüssel. Es ist in dem Sinn nicht eine Schwachstelle, aber es bietet dem Angreifer einen Vorteil, weil in dieser Phase schickt er ein Paket an unsere Nameserver, und dieser Nameserver schickt dann eine viel größere Menge an Datenpaketen zurück ans Opfer. Und diese Datenpaketmenge ist derzeit während dieser Übergangsphase um ein Vielfaches höher als normal. Und das bedeutet, dass es eben die Arbeit für den Angreifer einfacher macht, weil er weniger sinnlose Datenpakete schicken muss, um das Opfer in die Knie zu zwingen.
Können Sie aber auch eruieren, wer hinter diesen Angriffen steckt?
Das ist enorm schwierig, weil der Angreifer ausgibt, jemand zu sein, den er nicht ist. Also er tut so, als wäre er das Opfer selber, um sich dem Opfer eben dann diese Antworten zustellen zu können. Und in einem solchen Fall, wo jemand ausgibt, jemand anderer zu sein, benutzt er enorm viele Pfade und Umwege, auf denen er dann schließlich zu uns gerät. Und das zurückzuverfolgen ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Werbung auf Internetseiten, die kann nerven. Der zweitgrösste Internetprovider in Frankreich, Free heisst er, hat darum zum Jahreswechsel als Dienstleistung an seine Kunden in seine Internetzugangsboxen einen Filter eingebaut, der die Werbung blockiert. Damit hat er für grossen Wirbel gesorgt, bis auf die höchste politische Ebene. Die Ministerin für digitale Wirtschaft hat sich eingeschaltet und die Entfernung vom Filter gefordert. Der Reto Wittmer auf SRF4 News auf die Frage, warum der ganze Wirbel entstanden ist.
Ja, zum einen, weil es eben sich nicht um einen vernachlässigbaren Anbieter handelt. Free ist der zweitgrößte, 5,5 Millionen Kunden. Also das wäre so bei uns vielleicht eine Sunrise hinter der Swisscom. Und es ist eben auch ein heikler Zeitpunkt, weil die Anwendung des Internets geht immer mehr hin zu den mobilen Geräten. Und dort ist die Platzierung von Werbung besonders schwierig. Das heißt, die Werbeindustrie, die bewegt sich momentan eher so im roten Bereich, ist etwas ratlos oder steckt sogar in der Krise. Und jetzt kommt ein Provider und blockiert die komplette Werbung. Also zum Beispiel auf den Online-Seiten der Zeitung Le Monde war dann die Werbung weg bei den Kunden. Und das hat die natürlich wenig erfreut, weil es geht direkt ins Herz der Internet-Economy, die eben auf Online-Werbung basiert.
Politik und Wirtschaft haben dann so viel Druck gemacht, dass der Provider den Filter abgeschaltet hat. Wieso kam denn Free überhaupt auf die Idee mit diesem Filter?
Ja, ich kann hier nur spekulieren. Free äußert sich nicht. Die wollen das Ganze lieber möglichst schnell vergessen. Ich denke, es kommt aus der Marketingabteilung. Die wollten gegenüber ihren Kunden wahrscheinlich mit einem besonderen Service hier brillieren. Das war aber keine gute Idee, und zwar aus zwei Gründen. Es war technisch keine gute Idee, weil Filter sind immer, das ist schwierig, die sind immer auch schlecht. Es ist ein Element von Willkür, kommt hier rein. Eine gewisse Werbung rutscht dann doch wieder durch, die andere Werbung nicht, und welche Werbung geht jetzt durch, welche nicht. Also das ist sehr unbefriedigend. Und zweitens war es auch politisch keine gute Idee, weil es ist ein Verstoß gegen die Netzneutralität. Ein Provider ist da, um den freien Zugang zum Internet zur Verfügung zu stellen, und er darf Inhalte nicht anschauen oder eben dann sogar blockieren, und Werbung ist halt auch ein Inhalt.
Free soll also die Netzneutralität verletzt haben. Sehen Sie das auch so? Ist das so?
Ja, ich denke, man kann jetzt Free keine Absicht unterstellen. Also es ist kein bewusster Verstoß. Bei den aktuellen Diskussionen um die Netzneutralität, da geht es ja eigentlich eher um Anbieter, die Infrastruktur übermäßig beanspruchen. Also zum Beispiel um YouTube von Google mit den Videos. Also da wollen eigentlich gewisse Provider extra noch kassieren, wenn sie solche Inhalte über ihr Netz übertragen. Aber in diesem Fall, da ging es ja um Werbung, und das ist in der Regel Text, also keine übermäßige Beanspruchung des Netzwerks. Also ich denke, der Vorwurf, Free habe hier bewusst einen strategischen Zug gegen die Netzneutralität gemacht, ist nicht haltbar. Aber Free war natürlich sehr ungeschickt. Sie haben ja diesen Filter einfach so aufgespielt auf alle Boxen und gerade mal für alle Kunden aktiviert. Und wenn schon, dann hätten sie es umgekehrt machen müssen. Also sie hätten den Kunden die Option geben müssen, dieses Filters, und der Kunde hätte diesen dann aber aktiv einschalten müssen. Und eben wichtig, er hätte auch den Filtermechanismus beeinflussen können, also welche Seiten von Werbung er befreit haben will und welche nicht. Das müsste eigentlich der Kunde selber dann bestimmen können.
So, und jetzt liefern wir euch endlich noch die Game-Rückschau 2012 nach, wo im letzten Podcast irgendwie vergessen gegangen ist. Der Jürg Tschirn und der Guido Berger haben das ganze Jahr durch im SRF 3 Game-Tipp die verschiedensten Games vorgestellt. Und sie haben sich müssen für 5 im Moment entscheiden, wo ihnen geblieben sind, ihre Besten. Das ist am Guido sein Erste.
Mit dem TÜV von links nach rechts fahren, okay. Schön fein steuern, keine Fehler machen, schnell sein, okay. Ab und zu umkehren, neu anfangen, okay. Und dann rührt einem Trials Evolution ganz, ganz, ganz brutale Level vor die Füsse, zum Beispiel die Ascent, wo man praktisch eine senkrechte Schlammwand im Wald rauffahren müsste, wo ich 218 Mal umgekehrt bin, bevor ich da oben war. Oder die Strecke, die so lang ist, Gigatrack, heisst sie, und ich habe Stunden um Stunden um Stunden versucht, das sadistische Monster zu besiegen. Und als ich es dann endlich geschafft habe, bin ich auf dem Sofa gehockt, müde, um mich überhaupt noch freuen zu können. Und habe begriffen, dass mich das Drecksspiel jetzt gerade einen Abend lang gefoltert hat und ich will, dass es weitermacht.
Fes, das ist eines meiner liebsten Games von diesem Jahr. Und es ist auch darum so toll, wo man ganz viele dumme Wortspiele machen kann dazu. Hut ab vor diesem Game, das wäre eins, weil Fes, das ist eben nicht nur ein gutes Spiel. Die Hauptfigur, der Schnüsselig Gomez, der dreht ohne Fes, also so einen lustigen roten Kegelhut mit einem schwarzen Bändel. Aber der Hut ist noch lange nicht das Beste bei Fes. Da gibt es auch die wunderbare Game-Musik, das ist die, die wir jetzt die ganze Zeit im Hintergrund schon hören. Oder es gibt die herrlichen Retro-Landschaften, wo man da rumhüpfen kann oder so einfach nur gerne anschaut. Fes ist für mich darum weniger ein Game gewesen, eins, das ich unbedingt bis fertig spielen wollte. Es ist mehr ein Ort geworden. Einer, wo ich manchmal nur auf der Couch hocke und meine Spielfigur zuerst von links nach rechts durch das Bild laufen und dann wieder zurück. Von rechts nach links. Einfach nur zum Zuschauen, weil der Gomez so herzig aussieht mit dem Fes auf dem Kopf.
Ein sauberer Pass steil in den Rücken von der Verteidiger. Wohl, mehr brauche ich nicht. New Star Soccer ist mein Fußballspiel für unterwegs. Ich spiele die Karriere von Theobald Berger, der als Jungen im Nachwuchs anfängt und sich nach oben shootet. Und dann in einer Saison mit Manchester United Meister und Champions League-Sieger wird. Der Theobald schiesst 50 Goal, gibt 49 Assists und dann setzt er noch einen drauf. Hat mit seinen Goal die Schweiz zum Weltmeister gemacht. Gegen Deutschland. Theobald!
Es braucht eigentlich nicht viel, damit mir ein Spiel gefällt. Es reicht schon. Anrufbeantworter, Mordauftrag, Tiermaske, 80er-Jahre, Neonfarben, DeLorean, Bassmusik, Hochkonzentration, Baseballschläger, Blut am Boden. Das hat es alles bei Hotline Miami, weil das Game ist beeindruckend kompromisslos. Etwa was Gewalt angeht. Der eine schlägt, man hat keine Sekunde Zeit, der nächste geht zu erschiessen und zückt schon das Messer und ersticht den dritten. Ein Game wie Grand Theft Auto, das wirkt dagegen etwa so gefährlich wie ein Eichhörnchen. Kompromisslos ist hier auch das Gameplay. Da geht es um nichts weniger als um Perfektion. Schon beim ersten Level bin ich immer und immer wieder gestorben. Wieder aufgestanden und gerade wieder gestorben. Man sollte es vielleicht nicht so sagen, aber wo endlich alle Gegner sind tot am Boden gelegen, das war wirklich ein schöner Moment gewesen.
Ich bin allein, in der Wüste. Ich segle über den Sand, wandere auf einen Berg zu, der oben ausleuchtet. Es geht um Geburt, Jugend, Erwachsenwerden und ums Loslassen am Schluss. Meditation über das Leben. Es ist schlicht, präzise, elegant. Und wenn ich die Musik höre, übrigens gerade als erstes Computerspiel überhaupt für einen Grammy nominiert, dann läuft es mir kalt den Rücken ab. Der Schneesturm und die Erlösung am Schluss von Journey, für mich der beste Game-Moment von diesem Jahr.
Alle fünf Lieblings-Game-Momente von Guido und Jürg aus dem Jahr 2012 findet ihr auch auf srf.ch unter digital. Und an dieser Stelle vom Podcast habt ihr das Wort. Der Guido Berger ist jetzt bei mir und hat Kommentare und Fragen dabei, die von euch zu uns gekommen sind per Mail und Facebook. Unser RSS-Feed ist dabei offensichtlich eins der grossen Themen gewesen, Guido.
Ja, genau. Es haben uns verschiedene Leute gefragt, wo die eigentlich sagen. Auf der neuen srf.ch hat es nämlich keine RSS-Feeds mehr. Mhm. Die hat es vorher gehabt, auf der DRS-Seite zum Beispiel. Der Pat hat gefunden, es sei ein Skandal, dass wir keine RSS-Feeds haben. Und auch der Florian Eigenmann wünscht sich die wieder zurück. Und da kann ich einfach sagen, die kommen wieder. Ich glaube sogar relativ bald, was ich höre, weiss, dass unsere Technikabteilung das dass die wieder bringen müssen.
Sind wir dran am Arbeiten. Dann eine andere Meldung ist von Alain Stucki. Er hat Feedback geschrieben, ebenfalls auf srf.ch, auf die neue Seite. Aber was ihn dunkt hat, ist, dass die Qualität der Videos nicht mehr die gleiche sei wie früher.
Das stimmt. Dort hat es ja das Videoportal gegeben vorher, wo man können Sendungen genau nachschauen konnte vom SF. Jetzt neu ist das der SRF Player, wo man alle Fernsehsendungen kann nachschauen kann. Alain Stucki geht es zum Beispiel um 10 vor 10 Ausgaben. Mhm. Und er findet, dass da hat er vorher eine höhere Auflösung gehabt. Und vorher hat man das auch so können umstellen zwischen normaler und tiefer und höherer Qualität. Und diesen Knopf hat er nicht mehr gefunden. Zu Recht hat er den nicht mehr gefunden, den gibt es nämlich nicht mehr. Und zwar, was im Moment passiert, ist, dass der neue SRF-Player im Hintergrund versucht, die Leitung zu erkennen, die man im Moment gerade hat, wie viel dort durch mag, und dann automatisch die Qualität einstellen.
Die bestmögliche.
Und die bestmögliche, genau. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass dort im Moment noch ein bisschen zu konservativ gerötelt wird. Da habe ich auch haben wir auch von unseren Technikern gehört, jetzt sagen wir noch am Schräubeln daran, zu schauen, dass man das so einstellt, dass es dann eben bei den meisten Leuten möglichst gut aussieht. Also auch das ist wahrscheinlich etwas, was sich in der nächsten Zeit verbessert.
Gut. Dann haben wir noch eine Mail gekriegt von Beat Meier und er hat offenbar ein ziemlich kompliziertes Erlebnis gehabt mit einem Smart-TV.
Er hat uns sehr ein langes Mail geschrieben und hat seine Erfahrungen geschildert mit einem neuen Smart-TV. Er hat sich so einen gönnt zu Weihnachten, ein Modell von LG, und war sehr enttäuscht von dem Erlebnis. Und zwar hat er Sachen nachschauen, oder verpasste Sendungen nachschauen, so eine von den Möglichkeiten, die man hat, wenn man Smart-TV benutzt, weil der ja eine Internetanbindung hat und darum kann Zeugs nachschauen. Und das hat bei ihm nicht funktioniert, weil dann, als er das hat wollen machen, hat ihm sein Fernseher dann gesagt, er müsse den Flash-Player aktualisieren. Also dort scheint es noch so Kinderkrankheiten drin zu haben, dass dort die Software nicht auf dem aktuellsten Stand ist oder dass dort, wo die Filme hinterlegt sind, dass die eine andere Version vom Flash-Player verlangen, als LG in dem Fernseher eingebaut hat. Also das tönt ziemlich nach Puff. Da kann man ihm, glaube ich, nur raten, mal zu schauen, ob er von Hand irgendwo eine Möglichkeit findet, um die Software von dem Fernseher zu aktualisieren, in der Hoffnung, dass dann der Flash-Player auf einer anderen Version ist oder so. Ist wahrscheinlich etwas, wo man sich ein bisschen darauf gefasst machen muss bei diesen Smart-TVs, die halt mehr Software drauf haben und damit das alte Problem, dass Software manchmal veraltet ist und nicht kompatibel. Und dann hat er noch versucht, einen anderen Weg zu machen, nämlich über HBBTV. Das ist ja auch so eine Art Zusatzinhalt zum Fernsehsignal, wo über eine Internetleitung kommt. Das noch zu verwenden, um dort zusätzliche Sachen anzuschauen, und ist dann nochmal in ein Problem reingelaufen, und zwar, dass er, ich weiss es nicht, er schreibt das nicht, aber ich glaube, er hat das bei deutschen Sendern versucht zu machen. ARD zum Beispiel hat schon HBBTV, und dort geht das offenbar nur innerhalb von Deutschland. Da gibt es wieder so eine Ländereinstellung, wie man es von DVDs und so zum Teil auch kennt. Also, dass die HBB-Zusatzinhalte dann nur innerhalb von einem bestimmten Land funktionieren. Und wenn man in der Schweiz ist, geht es wieder nicht.
Auch also, wenn man das alles hört, dann verwundert es einem eigentlich nicht, dass eine amerikanische Studie zum Schluss gekommen ist, dass die grosse Mehrheit der Leute die Smart-Fernsehs einfach als Fernsehs braucht und das mal die Teile einfach überspringt.
Oder? Und HBB-TV, wo ein Standard ist, wo erst der Fest langsam kommt, wenn das so die Hürden sind, die dann noch überspringen muss, dann sieht es nicht gerade rosig aus für den Standard. In dem Zusammenhang kann ich gerade noch ein anderes Mail erwähnen, weil dort geht es genau um diese Frage, nämlich der Kurt Wulle fragt uns, wann kommt dann HBB-TV beim Schweizer Fernsehen, also SRF, wann führen die das ein? Dort haben sie letztes Jahr mal gesagt, sie sagen daran, das auszuprobieren. Da läuft jetzt in der Weltschweiz läuft ein Versuch, soviel ich weiss, und geplant ist, dass das Jahr auch in der Deutschschweiz und im Tessin dass eingeführt wird, HBBTV. Und vielleicht hat dann der Beat Meier mit seinem LG-Fernsehen ein besseres Erlebnis, jedenfalls beim Schweizer Fernsehen.
Man würde es ihm wünschen. Themenvorschläge, Kritik aller Art, sonstige Anregungen, so wie die hier, schickt uns das alles auf digital@srf.ch oder schreibt auf facebook/srfdigital. Online-Artikel zu unseren Beiträgen und auch die Videos, die findet man dort und auch neu unter srf.ch und auch dort unter digital. Und bevor wir jetzt noch das ganze Interview mit Matthias Sala von Gbanga hören, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Das war es nämlich für diese Woche vom Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen.
Ich bin bei Matthias Sala. Er ist ein Zürich Spielentwickler und hat vor ein paar Jahren Gbanga rausgebracht, ein Augmented Reality Game. Und jetzt hat Google vor kurzer Zeit auch so ein Spiel rausgebracht, wo man raus auf die Strasse sich bewegen muss. Ingress. Matthias, hast du dich schon erleuchten lassen von diesem Spiel?
Ja, ich habe Ingress schon installiert und ausprobiert, gerade als es rausgekommen ist, gerade angemeldet und auf der Waiting-List gesehen, bis wir dann das können ausprobieren konnten. Ja. Und ich bin auch schon rumgelaufen damit. Ja.
Ich habe gesagt, erleuchtet, weil es ja im Spiel gibt es ja die Erleuchteten und die Widerstandskämpfer. Was war dein Eindruck von dem Spiel, wo du das erste Mal rein bist?
Ingress von Google baut darauf auf, dass es so verschwörungstheoretisch ist, dass es eine Welt gibt, die wir noch nicht gewusst haben davon. Und jetzt, weil es das, die App gibt, das Spiel, finden wir endlich finden wir es raus, dass es die Welt gibt. Das Ganze ist in diesem verschwörerischen Kontext halt angesiedelt. Und das finden einzelne Leute toll und andere halt nicht, sehr polarisierend. Aber es ist für das Genre, das Mixed Reality Genre, ist es halt super, weil oder man probiert Realitätsbezug zu haben und man tut dann noch ein bisschen Fiktion rein und dann bietet sich das wie an, oder dass man, der Alltag ist so, wie er ist, aber es gibt noch ein bisschen mehr. Und das ist dann die Story.
Mir ist es ja fast so ein bisschen esoterisch, so vor allem auch bei der Einstieg und so, begleite uns in eine neue, nicht Weltordnung, aber so in die Richtung. Und wie hast du das empfunden, der Stil?
Der Stil ist so das ganze Genre, die Prototypen, die es schon länger gibt, also das Alternate Reality Gaming, was es schon seit 10, 15 Jahren gibt, so, wo man ausprobiert hat, oder auch der Film, The Game mit Michael Douglas in den 90er Jahren, die sind alle so Thrillers und so Verschwörung und so dunkel und man kommt nicht richtig draus. Und irgendwie scheint das wie so naheliegend zu sein, wenn man so ein Konzept aufschreibt, oder? Und ja, so ist es eigentlich auch jetzt eben bei Google. Die haben sich das wahrscheinlich sehr erstmal überlegt und so ein Konzept gemacht und jetzt ist es eigentlich der naheliegendste Story, also Genre, das naheliegendste Genre genommen und das ist das Verschwörungstheoretische. Ich finde das jetzt noch cool, manchmal, also dass aber es ist eigentlich nicht etwas Neues, es ist nicht wie eine super überraschende Art von Story.
Also dich jetzt nicht so überrascht, von der Story her?
Mich hat überrascht, dass sie das nochmal gemacht haben, weil sie eben schon ein paar Mal so in dieser Art gemacht worden ist, so die Story, aber nicht, aber inhaltlich hat es mich nicht überrascht, nein.
Aber es ist noch überraschend, dass Google so etwas macht?
Ja, dass Google das macht, Spiele auf dem Handy, ist sehr neu, weil sie machen ja Handy-Software, das Betriebssystem Android, sie machen Suchmaschinen und alles, was Informationen ist, aber eigentlich keine Unterhaltung. Also mit Unterhaltung haben sie nie etwas gemacht. Und jetzt haben sie das Spiel Ingress auf den Markt gebracht. Ich habe das Gefühl, es ist wie ein Showcase, für das ihre Technologie, dass Android toll ist, oder? Dass man Maps kann brauchen, dass man GPS kann brauchen, dass man mit Freunden kommunizieren kann, dass es ein bisschen sozial ist, oder wie Google+. Und dass man auch Sachen kann über das Internet machen mit dem Gerät. Also es braucht eigentlich alle Sachen, die Android kann.
Also es ist so mehr Image, in dem Fall für Android, Image-Werbung?
Ja, ich weiß es ja nicht, aber es ist, ich nehme es an, es ist ein Image oder eben wie eine Demonstration, was ihre Technologie alles kann. Für Entwickler einerseits oder für Agenturen, einfach all die, die Apps machen wollen.
Wie bei Google denkt man zwar immer gerade so an ortsbasierte Daten, wo sie dann wieder irgendwie etwas machen können, damit Geld verdienen, ist da weniger der Fall. Weil ja immer, man wird ja immer lokalisiert während dem Spielen.
Ich weiß ja auch nicht, was ihre Strategie ist. Man könnte sich vorstellen, dass sie Werbung in diesem Spiel drin machen. Aber das sieht jetzt im Moment noch nicht so aus, wie sie das. Das ist noch nicht so prominent, dass sie jetzt dort Werbung irgendwann schon vordenkt hätten. Es ist eigentlich erst ein Spiel, das an und für sich funktioniert, ohne ein Businessmodell.
Wenn wir Gebanga anschauen, gibt es Ähnlichkeiten mit Ingress?
Das ist das, was mich am meisten überrascht hat, dass Google, wo sie das rausgebracht haben, dass etwas ist, was sehr ähnlich ist wie Gebanga, das Spiel, das wir 2009 gemacht haben mit dem Zoo. Also, dass man virtuelle Tiere einsammelt, die an Ort sind, an öffentlichen Ort, an öffentlichen Plätzen und die dann muss man immer anbringen. Das ist ein bisschen der Fall im Ingress. Und es gibt auch andere Spiele, die ein bisschen wie unsere Konkurrenten sind. Die sind sogar auch mit dem Portal, mit so Wolken, Energiewolken, auch in diesem ähnlichen Segment unterwegs. Und ja, eben, wir haben auch die Karte, kommt drin vor, wir müssen Sachen übernehmen, oder? Wir probieren ja auch, die Portale zu besitzen und die zu erweitern. Das kann man bei uns auch im Mafia-Spiel, das wir jetzt haben, die Banca Familia. Und ja, das ist schon recht ähnlich, ja.
Hätte Google eigentlich einfach können Gebanga kaufen statt
Ja, das hätte sich, also sie haben uns nicht gefragt, aber sie hat uns können fragen zumindest, ja.
Wo sind die grössten Unterschiede zwischen Gebanga und Ingress?
Der grösste Unterschied ist, dass wir im Moment noch nicht auf Android sind. Also Gebanga kann man erst auf dem iPhone spielen und nicht auf Android-Geräten. Wir sind jetzt aber am Portieren. Das andere ist, dass es also wir haben es ein bisschen probiert, weniger so dunkel zu machen. Das ist ein großer Unterschied. Also dass es bei uns ist nicht so verschwörerisch, sondern eher so Minigame, ein bisschen lustig gestylt. Und ja, was bei ihnen auch noch ist, ist, dass es sehr viel Sound hat. Also wir haben keinen Sound, weil wir immer davon überzeugt sind, dass die Leute sowieso ihre normalen MP3s hören oder Podcasts und dann nebendran spielen und sie wollen nicht noch irgendwie sehr viel Sound unterwegs wegen dem Spiel haben.
Ja, und das Ingress erzwingt eigentlich einen Kopfhörer, aber sonst ist es peinlich, oder wenn immer die Geräusche aus dem Handy kommen.
Ja, man kann sicher auch lautlos spielen, aber es ist ein Teil von der ganzen Erfahrung, von der Spiel-Experience, sozusagen, dass man immer die Durchsage kriegt und neue Aufträge über die Stimme. Oder?
Google steuert da im wirklich in dem Spiel?
Ja, also das geht ja in einem Mixed-Reality-Spiel, wo man draussen muss rumlaufen, ist das in einem gewissen Grad wahr, oder? Dass, man kriegt wie eine Plot vorgeben, eine Handlung vorgeben, man probiert die zu erfüllen, die Missionen. Und wenn man dann wirklich rumläuft, dann ist man wie eine Marionette zu einem gewissen Grad. Aber man muss ja nicht dem folgen. Oder? Das ist ja der grosse Unterschied. Wenn man ein Spiel an einer Konsole spielt, vor dem Fernsehen, dann kann man nur führen und hinten drücken und es hat vielleicht Wände auf der Seite. Durch die Wände kann man nicht durchlaufen. Bei einem Spiel, das man draußen spielt, dann heisst es vielleicht, ja, gang zum nächsten Platz. Aber ich kann einfach mal nicht gehen, oder? Weil ich einfach keine Lust habe. Und dann ist das Spiel fertig oder dann muss das Spiel halt reagieren auf einen und dann wieder neue Aufträge geben. Also man hat ein bisschen mehr Freiheiten.
Ich stelle sich vielleicht die Frage für viele Leute, wieso soll ich so etwas spielen? Dass ich an einen Buchheckplatz Zürich laufe und dort bei so einem braunen Energiesaug, also ein Portalhack, wie es heisst.
Ja, das ist etwas, was wir auch gelernt haben, dass 2009, dass die erste Vision, die wir hatten, war, dass Leute rumlaufen, lange Strecken wegen einem Spiel, wegen einer Story, Tiere einsammeln am Buchheckplatz und zum Zoo rauflaufen und Tiere dort zurückgeben. Und wir haben dann gemerkt im Mafia-Spiel, das wir jetzt haben, dass die Leute das eher so nebenbei brauchen, auf ihren normalen Reiseweg, also wenn sie zur Arbeit fahren oder wieder heimfahren, dass sie einfach in der Tramle sind oder im Zug, wo sie immer nehmen und sie würden nicht extra noch 10 Kilometer nebeneinander stehen laufen, um dort ein Portal zu hacken, oder? Und ich glaube, dort ist die Zukunft von dem ganzen Genre, dass man es eher so macht, dass das, was man sowieso macht, der Alltag, wo man rumreist, dass man das so erweitert um eine Fantasie, um eine Geschichte, oder? Und ja, das, was wir jetzt gerade im Moment entwickeln sind, wo wir jetzt noch nicht angekündigt haben, aber unser nächstes Spiel wird eher auf das eingehen, dass man so halt nebenbei kann spielen und die Fantasie anregt und dass man nicht extra extrem sein Reiseverhalten muss verändern.
Man macht es als Erweiterung effektiv dann vom realen Leben.
Ja, genau. Das ist so wie wenn man eine Kurzgeschichte liest, ist man ja völlig noch immer anders und in einer anderen Welt. Aber man hockt ja halt immer noch im Dremel und bei uns ist dann so, dass man einen Bezug hat zu der Umgebung, dass dann etwas zu tun hat mit dem Dremel, wo man gerade ist oder mit dieser Stadt, wo man gerade ist, dass dann die Schauplätze in dieser Story vorkommen.
Es geht ja auch um Sammeln. Mir ist da beim Ausprobieren so ein bisschen Geocaching in den Sinn gekommen, wo man ja auch sich per GPS an einen Ort leiten lässt und dann einfach physisch irgendein Böckchen oder ein kleines magnetisches verstecktes Brückchen, ein Cache halt und ein Logfile ausfüllt. Und hat das ein bisschen etwas, der Vergleich?
Ja, also das... Das ist wie eine Schnitzeljagd oder Versteckisspielen oder auch Fußballbildchen sammeln. Das sind so die Triebe, die man hat. Oder? Man will Sachen vervollständigen, so Sets oder Sachen entdecken. Und das ist schon etwas vom wichtig. Oder? Man probiert ja dann wie im Realen etwas finden, was die anderen alle nicht sehen. Oder? Und dann findet man halt am Paradeplatz, irgendwo unter einem Dohlendeckel irgendetwas. Also es hat keinen Dohlendeckel am Paradeplatz, wo man etwas findet, aber das wäre ein Beispiel. Und das kann man ja eben mit einer App jetzt halt virtuell machen, dass man sagt, okay, nur am Paradeplatz sieht man halt auf dem Bildschirm etwas Bestimmtes, wenn man die App benutzt. Das baut genau auf den gleichen Reiz auf, ja.
Also Ingress, so virtuelles Geocaching, einfach noch mit einem gewissen esoterisch-mystischen Faktor angereichert.
Ja, also es geht schon einen Schritt halt weiter, dass es so ein bisschen real-time ist, weil man kann ja auch noch mit den anderen chatten und sagen, hey, komm, wir gehen helfen, zum Beispiel, wenn wir das wollen, wenn wir als Team arbeiten. Man hat auch ein Radar, oder man sieht ja auf der Karte, was in der Nähe ist. Das, beim Geocaching muss man halt wissen, wo der nächste Cache ist, als Koordinaten. Geocaching ist mehr so orientierungslaufmässig und das probiert halt das Handy einem zu vereinfachen, so wie heute halt jeder kann herausfinden, wo er annehmen muss mit der Navigation auf dem Handy, erleichtert es halt auch das Geocaching-Problem, dass man sehr gut rauskommen muss mit Navigieren, oder? Mit Karten und GPS und so. Und das hat man halt alles nicht, weil auf der Karte im Google-Handy zeigt es schön an.
Und beim Ingress oder beim Gebanga sind die Teamsachen, kommen halt noch mehr dazu. Das ist ja beim Geocaching ist man schon mehr so der Einzelkämpfer. Mhm. Ja, also, ja, man ist ja nicht irgendwie, löst es ja nicht so zusammen vor Ort. Man kann das Zweite oder so natürlich schon suchen.
Ja, genau, das haben wir zum Beispiel jetzt beim Familienspiel, dass man so Quests, also Aufträge, so Missionen, die man nur zu zweit machen kann. Oder? Und dann kann man es genau kontrollieren, sind jetzt zwei Leute mit zwei Handys dort gleichzeitig das am Machen? Wenn ja, dann haben sie den Punkt gekriegt. Oder? Und beim Geocaching ist das schwierig, mit Papierle in einem Beutel zu lösen.
Jetzt müsste man eine Mischform haben, so, dass es physisch, also ein physisches Gewanga, wo dann doch vor Ort noch Sachen physisch versteckt sind. Das wäre eigentlich jetzt noch die nächste Entwicklungsstufe, oder?
Ja, das stimmt. Also, es klingt jetzt so überraschend, aber wir haben auch ein Projekt mit einer Theatergruppe. Und mit denen, da geht es darum, dass dann zum Beispiel auch Leute in der echten Welt zu einem reden und dann trifft man wirklich den Zauber in der echten Welt, nicht nur im Handy, aber ausgelöst halt durchs Handy, oder? Und dann weiss der Schauspieler, der Zauberschauspieler, wenn er muss an dem Ecke stehen, weil dann kommt dann der Spieler mit dem Handy und muss dann mit ihm reden. Und das ist dann die Mischform. Ich glaube, das ist schon Zukunft. Die Schwierigkeit dort ist, dass es skaliert, oder? Dass man so viel... Man kann ja nicht überall Schauspieler permanent haben oder man kann ja nicht überall Requisiten rumliegen haben. Und das muss man halt so geschickt einfädeln, dass das alles im richtigen Moment am richtigen Ort ist.
Es kann eigentlich andere Mitspieler auch über das Handy schnell zu Schauspielern machen. Man sagt, du solltest jetzt hier schnell Schauspielern, weil gegenüber
ist. Genau, das ist dort das Ziel in diesem Projekt. Das ist so wie partizipatives Theater. Teilnehmendes Theater, wo man nicht nur schaut, sondern wo man dann auch zwischendrin noch reinschreit oder etwas mitspielt oder so. Und das ist dann in dem auch so. Es ist, also man kann sich so vorstellen, dass ich den Auftrag kriege, an einem Paradeplatz zu warten und sage, ich sage, und man hat die Rolle als Geheimagent. Und der andere gibt den Auftrag, einen Geheimagent auf dem Paradeplatz zu suchen und mit ihm ein Codewort auszuschlüsseln. Und beide haben das Gefühl, der andere sei echt, oder? Dabei spielen ja beide. Oder? Und das ist so etwas, was man machen kann. Mit einer App, die Aufträge verteilt.
Das klingt spannend, da freuen wir uns drauf.
Ja, wir auch.
Danke.
Ja, danke schön auch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.